Ich möchte heute einen Predigttext mit uns gemeinsam lesen, der aus dem Lukas-Evangelium kommt. Und zwar kommt der Text aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12 und dort sind das die Verse 4 bis 9. Aber bevor wir den Text lesen und bevor ihr jetzt alle anfangt, eifrig zu blättern, möchte ich kurz ein bisschen was zur Vorgeschichte dieses Textes erzählen. Im Lukas-Evangelium oder kurz davor ist Jesus nämlich bei einem Pharisäer eingeladen, er ist dort zum Essen eingeladen. Und wie das bei den Juden eigentlich so üblich ist, aufgrund der Reinheitsgebote und so weiter, hatte man mittlerweile dann die Angewohnheit sozusagen zu einem Gesetz aufgebaut, vorher viele Waschungen durchzuführen und so weiter. Jesus macht das nicht alles im Detail, das löst dann Diskussionen aus und in Kapitel 11 wird Jesus sehr konkret und sagt den Pharisäern, gibt ihnen quasi einen ganz klaren Einblick in ihr heuchlerisches Herz. Und das löst natürlich viel Unmut aus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind darüber gar nicht glücklich. Aber in der Zwischenzeit versammeln sich viele Menschen. Und in Kapitel 12, Vers 1 heißt es, viele Tausende der Volksmenge haben sich versammelt. Also wahrscheinlich in der Nähe dieses Ortes oder vor dem Haus haben sich viele Menschen versammelt, wollten hören, was Jesus dort sagt, was Jesus dort macht, weil das hat natürlich auch Tumult ausgelöst. Und die Worte, die wir gleich lesen, die sind ganz besonders an Jesu Nachfolger gerichtet. Die sind an seine Jünger gerichtet. Die sind an Menschen gerichtet, die gesagt haben, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Ja? Und kurz davor sagt Jesus, zuerst teilt Jesus mit, dass seine Botschaft, das wird im Matthäus-Evangelium noch etwas deutlicher, dass seine Botschaft keine heimliche ist und keine heimliche sein wird, oder beziehungsweise das jetzt vielleicht noch heimlich erscheint, ja, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das sagt, aber sie wird öffentlich verkündet werden, sie wird auf den Dächern verkündet werden, sie wird im Licht gesehen werden, also es wird kein Geheimnis bleiben. Und dann kommt er auf den Text zu sprechen oder sagt er die Worte, die wir dann in dem Text näher betrachten möchten. Und im Grunde kann man das so ein bisschen einteilen oder ich möchte eigentlich so zwei Gedanken heute euch mitgeben, ganz besonders. Und zwar sind das im Grunde zwei Fragen. Die erste Frage, die ich euch sozusagen stellen möchte und die ich dann auch mit uns gemeinsam beantworten möchte, ist die Frage, wen fürchtet ihr? Vor was habt ihr Angst? Und die zweite Frage ist, wen bekennt ihr? Und das Schöne ist, wir feiern heute die Taufe, eure Taufe, und ihr habt gewissermaßen schon eine Antwort auf diese Fragen gegeben. Deswegen soll diese Predigt so ein Stück weit eine Ermutigung sein, eine Stärkung und hoffentlich auch eine Stärkung für die Zukunft. Zunächst beginnt Jesus dann in den Versen 4 bis 7, die wir jetzt auch, Verse 4 bis 9, die wir zuerst lesen, mit dem Abschnitt der Angst. Er sagt, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Cent verkauft? Und doch ist nicht einer von ihnen vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. So fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Das ist der erste Abschnitt, mit dem Jesus hier beginnt. Oder mit dem ich hier auch starten möchte, den Jesus hier sagt. Und er beginnt mit diesen sehr intensiven Worten, wie ich das finde. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, also die uns leibhaftig töten können. Das ist eine Aussage, die sehr, sehr heftig ist. Ich hoffe, ihr seid noch nie in die Gefahr gekommen worden, getötet zu werden, leibhaftig, ich nicht, und ich glaube, die meisten in diesem Raum heute auch nicht. Aber das ist nicht der Standard. Wir leben in einer Welt, in der viele Länder von einer Kultur und einer Religion oder einer Staatsführung geprägt sind, in der Verfolgung normal ist. Und meine Großeltern, meine Eltern haben das noch erlebt, eure Großeltern, Urgroßeltern, die haben das auch erlebt, viele von denen zumindest. Und ich möchte ein kurzes Zeugnis von einem Mann vorlesen, der das ebenfalls erlebt hat und für den das hier wirklich praktische Realität war. Dieser Mann heißt Mehdi Dibai, vielleicht spreche ich seinen Namen nicht richtig aus, ist das ein iranischer Bruder. Und dieser Mehdi Dibai wurde in einer schiitisch-muslimischen Familie im Iran geboren. Als Jugendlicher hörte er zum ersten Mal das Evangelium von Jesus Christus. Und während viele Menschen in seinem Umfeld den christlichen Glauben als fremd oder sogar gefährlich betrachteten, wurde Mehdi von der Person Jesus tief bewegt. Er erkannte, dass Christus nicht nur ein Prophet war, sondern der Retter für sein Leben und als sein Retter sein Leben für die Menschen gegeben hat. Im Alter von etwa 14 Jahren entschied er sich, Jesus nachzufolgen und Christ zu werden. Doch sein Glaube sollte nicht verborgen bleiben. Mehdi bekannte sich öffentlich zu Jesus Christus und ließ sich taufen. Und dieser Schritt hat in der muslimischen Welt und auch in der kommunistischen Welt oder in jedem Kontext von Verfolgung eine noch viel, viel intensivere Auswirkung. Mit der Taufe erklärte Mehdi vor Menschen und vor Gott, dass Jesus sein Herr ist. Er wusste, dass ihn diese Entscheidung Ablehnung, Verfolgung und möglicherweise sogar sein Leben kosten könnte. Dennoch hielt er an seinem Bekenntnis fest. Im Laufe der Jahre wurde Mehdi Pastor und Evangelist. Er verkündete das Evangelium mutig und half anderen Menschen, Jesus kennenzulernen. Nach der islamischen Revolution geriet er zunehmend unter Druck. Schließlich wurde er 1983 verhaftet und verbrachte über 9 Jahre im Gefängnis. 2 Jahre davon saß er in völliger Isolation. Trotz Folter, Drohung und einem Todesurteil wegen seines Glaubens weigerte er sich, Christus zu verleugnen. Vor Gericht legte Mehdi ein beeindruckendes Glaubenszeugnis ab. Er erklärte, dass er Jesus Christus liebe und bereit sei, für ihn zu leiden. Und er bekannte offen, dass er nicht zum Islam zurückkehren werde. In seiner Verteidigungsrede, er wurde quasi von dem islamischen Gericht der Gotteslästerung angeschuldigt, und in seiner Verteidigungsrede machte er deutlich, dass sein Glaube an Christus für ihn wertvoller war als Freiheit oder sogar das eigene Leben. Und dieses Bekenntnis war so bewegend, dass das in der London Times abgedruckt wurde. Also es wurde zu einem Bekenntnis, das weltweit gelesen werden konnte. Durch internationalen Druck wurde Mehdi dann Anfang 1994 aus dem Gefängnis entlassen. Aber die Freiheit dauerte nur wenige Monate. Im Juni 1994 wurde er entführt. Und Anfang Juli fand man seine Leiche. Er war bis zuletzt seinem Herrn treu geblieben und gilt vielen Christen heute als Märtyrer. Das Zeugnis von Pastor Mehdi ist heftig. Das Zeugnis von Pastor Mehdi erinnert uns daran, dass diese Worte, die Jesus hier gesagt hat, nicht einfach nur so das Zeichen von Extremität sind. Nein, sie passieren in manchen Ländern dieser Welt wirklich. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, wir haben heute hier nicht diese Art von Verfolgung. Wenn Jesus zu uns spricht und wir diese Worte auch auf unser Leben beziehen, dann müssen wir sagen, wenn Jesus uns sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und das bis ans Äußerste gilt, wie können wir das für uns heute beziehen? Vor was haben wir heute Angst? Nun, das können verschiedene Dinge sein. Vielleicht können das Ängste sein, die unseren Status betreffen. Ängste sein, die vielleicht unseren Erfolg betreffen oder Ängste, die unseren Ruf betreffen. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, ihr seid in einer Clique unterwegs und einer fängt an, über Christus oder über Jesus zu lästern und es wird ungemütlich. Und ich persönlich kenne das, der Puls steigt ein bisschen, man wird ein bisschen nervöser und man merkt auf einmal, oha, wenn ich jetzt was sage, dann wird das gewissermaßen öffentlich. Dann muss ich hier auch mit der Konsequenz leben, dass ich vielleicht danach nicht mehr so cool bin wie vorher. Dass ich danach vielleicht nicht mehr den gleichen Status habe wie vorher. Das sind vielleicht eher so die Sorgen, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir dürfen aber wissen, es gibt Geschwister, die das noch viel, viel härter ausleben müssen als wir. Wenn Jesus aber selbst zu denen sagt, wir brauchen keine Angst haben vor denen, warum sagt er das? Er sagt weiter in Vers 5, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Und das klingt dann erstmal so ein bisschen widersprüchlich. Man fragt sich so, warum sagt Jesus erstmal, wir sollen keine Angst haben und jetzt aber doch irgendwie? Nun, ich möchte das in ein Bild rücken. Jesus sagt hier, schaut mal, die Menschen, die uns umgeben, die Kulturen, die uns umgeben und das, was uns beschäftigt, das sind alles Dinge, die sind sehr, sehr irdisch. Und selbst wenn es bis an unser Leben geht, ist das immer noch etwas Irdisches. Aber es gibt einen, der hat die Schlüssel des Todes in der Hand. Er hat die Schlüssel in der Hand und das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus, den ihr heute bekannt habt. Er ist derjenige, der für uns in den Tod gegangen ist und er hat den Tod wieder besiegt. Und er ist derjenige, der die Macht hat über das ewige Leben und den ewigen Tod. Und Jesus sagt, schaut, den sollen wir viel mehr fürchten. Also wenn wir die Entscheidungen in unserem Leben von Angst oder von Sorge abhängig machen wollen, dann sollten wir das immer in Bezug auf Christus tun und nicht in Bezug auf unser Ansehen und in Bezug auf unser Leben in unserer Umwelt oder in Bezug auf unseren Mitmenschen. Und er sagt weiter, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Cent verkauft? Das ist viel, viel weniger als ein Tageslohn damals gewesen. Das war quasi wirklich sehr wenig. Und doch ist nicht einer von ihnen vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind gezählt, so fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Dieser Abschnitt mit um dem es um Angst geht. Angst ist ja eigentlich ein ungemütliches Thema. Endet dann aber wieder mit einer Zusage. Er endet wieder mit etwas, mit einer Ausstrahlung, die Jesus hier weitergibt. Und er sagt, schaut, wenn ihr Gott fürchtet, dann braucht ihr nicht seine Feinde fürchten. Dann braucht ihr keine Angst haben, das Bekenntnis hochzuhalten und das Bekenntnis auch weiter hochzuhalten für Christus. Und das habt ihr heute gewissermaßen getan. Ihr habt das auch in euren Zeugnissen erzählt. Ihr seid alle durch gewisse Lebensphasen gegangen, wo ihr eine Entscheidung treffen musstet. Wollt ihr das wirklich machen? Wollt ihr wirklich hier, das sind ja ganz schön viele Menschen heute zugeguckt, wollt ihr wirklich vor so vielen Menschen sagen, dass Christus euer Herr ist, dass ihr glaubt, dass Christus für eure Sünden gestorben ist? Und das habt ihr getan. Und das ist etwas, was euch auch Mut geben darf, denn Jesus sagt uns, wir brauchen keine Angst haben, wenn wir den Richtigen fürchten. Ja? Also so endet diese Aussage gewissermaßen, fürchte Gott anstatt seiner Feinde. Dann brauchen wir vor den Dingen, die uns sonst umgeben und die uns sonst Angst machen, keine Angst mehr haben. Weiter geht Jesus mit der Frage, wen bekennst du, wen bekennen wir? Und er sagt in Vers 8, ab Vers 8 und Vers 9, ich sage euch aber, jeder, der irgend sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird auch der Sohn des Menschen sich vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Ihr habt heute etwas sehr, sehr Wichtiges und sehr Richtiges getan. Ihr habt vor der Welt ein Bekenntnis für Christus abgelegt. Und wenn wir diesen Text hier lesen, dann wird uns natürlich schnell deutlich, Jesus wollte damit nicht sagen, dass wir uns jeden Tag taufen lassen sollen. Das würde auch logistisch echt schwierig werden. Aber was wir machen sollen, ist, dass wir unser Bekenntnis, das, was ihr heute öffentlich abgelegt habt und öffentlich gezeigt habt, hier im Wasser, dass ihr das jetzt fortsetzt. Dass dieses Bekenntnis nicht nur ein Tagesereignis wird, sondern dass das ein Lebensstil wird. Dass ihr in diesem Bekenntnis zu Christus lebt. Und wir sehen das im Neuen Testament durch die Bank weg sozusagen. In den Briefen wird das Thema immer wieder aufgerufen. Ja, wer sich zu Christus bekennt, das ist das, was uns als Christen ausmacht, unser Bekenntnis. Der Glaube, an den wir glauben, das ist ein Bekenntnisglaube. Es ist kein stiller Glaube, sondern es ist ein Glaube, der bekannt werden will und bekannt werden soll. Und dazu ermutigt uns Christus und er fordert uns dazu auf und sagt uns, bekenn dich zu mir, dann bekenne ich mich auch zu dir. Ich möchte euch das mitgeben, bekennt euch zu Christus immer. Haltet an diesem Bekenntnis fest. Der Hebräerbriefschreiber, der formuliert das im 23. Vers des 10. Kapitels, formuliert er das mit diesen Worten, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Christus ist treu. Christus ist treu. Er wird morgen nicht sagen, jetzt zählt meine Vergebung nicht mehr. Nein, sein Vergebungsangebot ist etwas Treues. Und wir sehen an diesem Bekenntnis auch etwas Besonderes, das möchte ich zum Abschluss nochmal sagen, wenn vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt und ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung kenne ich das, dass man auch durch Phasen geht, wo man im Nachhinein gemerkt hat, oha, eigentlich hätte ich Christus viel mehr bekennen sollen, aber ich bin mutlos geworden, ich habe vielleicht Angst bekommen. Und wisst ihr, es gab einen Mann, es gab einen Apostel, dem ging es genauso. Apostel Petrus hat Christus bekannt. Er hat gesagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und dann vergeht Zeit. Und er sitzt in diesem dunklen Abend, in diesem hohen Rats, in diesem Hof und er steht wieder vor der Herausforderung, Christus zu bekennen. Und ihr kennt die Geschichte, er fällt. Er bekennt Christus nicht. Er bekennt Christus nicht. Er verleugnet ihn sogar, aber was passiert danach? Er findet Vergebung. Auch Judas hat Jesus verraten, aber er ist nicht zurückgekehrt. Er hat nicht die Vergebung gesucht. Petrus hat Jesus verleugnet, aber er hat sich von Jesus wiederherstellen lassen. Und es kann passieren, vielleicht passiert das irgendwann auch, hoffentlich nicht, aber vielleicht kommt ihr auch in so eine Situation, wo ihr merkt, oha, ich habe Angst gehabt, ich habe Christus nicht bekannt, dann soll euch das nicht sofort den Mut nehmen. Kommt zu Christus, sucht ihn, sucht seine Vergebung und Christus richtet uns wieder auf und haltet an dem Bekenntnis fest, das ihr heute vor der Welt gegeben habt. Das möchte ich euch zum einen als Ermutigung geben, aber zum anderen auch gewissermaßen als eine Ermutigung für andere. Diese Menschen, ja, Pia, David, Jeremy, Nick und Ben, die haben heute das Bekenntnis abgelegt, auf wessen Seite sie stehen. Und ich möchte dich heute auch ermutigen, wenn du noch nicht bekannt hast, auf wessen Seite du stehst, dann lege dieses Bekenntnis ab. Mach ein öffentliches, festes Bekenntnis und zeige, wem du gehörst und wem du dienen und wem du nachfolgen willst. Gott segne euch dabei. Ich möchte noch mit uns beten. Lasst uns einmal aufstehen dazu und ich bete mit uns. Jesus Christus, du bist für uns in den Tod gegangen. Du bist für uns wieder auferstanden Du hast die Schlüssel des Todes in der Hand. Und Herr, du hast uns ganz klar in deinem Wort gesagt, dass wir dich und nur dich alleine fürchten sollen und keine Angst haben sollen vor deinen Feinden, vor den Feinden Gottes, vor den Menschen, die vielleicht sogar unseren Leib töten wollen. In solchen schweren Umständen müssen wir hier in Deutschland noch nicht leben. Dafür sind wir dir dankbar. Aber wir haben andere Herausforderungen, andere Ängste. Und vielleicht haben wir die Angst, unseren Ruf zu verlieren. Vielleicht haben wir die Angst, unseren Erfolg zu verlieren. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen heute für uns und vor allem für unsere Geschwister, die heute das Bekenntnis abgelegt haben, dass du ihnen Kraft schenkst, wirklich nur dich zu fürchten und nicht deine Feinde zu fürchten. Jesus, du hast uns auch ermutigt und uns aufgefordert, dich zu bekennen. Du hast uns auch vor den Konsequenzen gewarnt, was passiert, wenn wir dich nicht bekennen. Aber diese Menschen haben heute hier öffentlich ihr Bekenntnis abgelegt. Und ich danke dir für das Zeugnis, dass sie heute hier für uns sind. Wir möchten dich aber auch darum bitten, dass du ihnen und auch uns hilfst, die dieses Bekenntnis schon abgelegt haben, an diesem Bekenntnis festzuhalten, denn wir halten nicht an irgendetwas fest, sondern wir halten an einem treuen Heiland fest, der treu ist und der sein Versprechen nicht bricht. Und so bitten wir dich, Herr, hilf uns festzuhalten, hilf uns, dich zu bekennen, komme, was wolle, und Herr, an dir und an dich allein uns zu klammern. Amen.